Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie eine Minute Pause. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören einen Text über ein Notrufsystem. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Wie funktioniert das Notrufsystem eCall?
Wer nach einem schlimmen Autounfall nicht mehr selbst Hilfe rufen kann, weil er zum Beispiel bewusstlos ist, der ist darauf angewiesen, dass andere Menschen in der Nähe sind, die einen Rettungswagen rufen. So ein Notruf wird in einigen Jahren automatisch passieren. Denn heute hat das EU-Parlament beschlossen, dass ab April 2018 alle neuen Autos mit dem Notrufsystem eCall ausgestattet sein müssen. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt von meiner Kollegin Dorothee Klee.
eCall steht für Emergency Call, das bedeutet Notfallanruf. Wenn ein Auto mit einem eCall-System einen schweren Unfall hat, dann setzt es automatisch einen Notruf ab. So soll Unfallopfern schneller geholfen werden, auch in entlegenen Gegenden, wo niemand den Unfall beobachtet hat. So sollen künftig in Europa jedes Jahr 2500 Menschen weniger bei Verkehrsunfällen sterben. Der Notruf geht bei der nächstgelegenen Notrufzentrale ein, die man in ganz Europa unter der Telefonnummer 112 erreicht. Übermittelt wird der genaue Standort des Autos, der per Satellitenortung festgestellt wird, wie bei einem Navigationsgerät. Außerdem erfährt die Notrufzentrale, wann genau der Unfall passiert ist, wie viele Menschen im Auto waren, was für ein Fahrzeug beteiligt ist und in welche Richtung es unterwegs war. Das ist besonders bei Unfällen auf Autobahnen wichtig, damit die Retter auf der richtigen Seite zum Unfallort fahren. Gleichzeitig wird über das Handynetz eine Sprachverbindung zum Auto aufgebaut. So können die Mitarbeiter der Notrufzentrale direkt herausfinden, ob der Fahrer ansprechbar ist und nachfragen, wie viele Menschen verletzt sind und ob ein Rettungswagen benötigt wird. Antwortet niemand, dann wird auf jeden Fall Hilfe zum Unfallort geschickt. Bei leichten Unfällen, wie zum Beispiel einer Schramme beim Einparken, wird kein Notruf ausgelöst. Auch per Hand kann ein Notruf ausgelöst werden. Das kann hilfreich sein, wenn man zwar keinen Unfall hat, aber starke gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Kritiker des eCall-Systems hatten befürchtet, es werde ständig aufgezeichnet, wo sich ein Auto befindet. Wie viel und wie schnell jemand mit seinem Auto unterwegs ist, könnte zum Beispiel für Versicherungen interessant sein. Politiker des EU-Parlaments sagen jedoch, eCall sei ein schlafendes System, das nur im Falle eines Unfalls Daten weitergebe. Daten, die nicht gebraucht werden, sollen ständig gelöscht werden.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Wer nach einem schlimmen Autounfall nicht mehr selbst Hilfe rufen kann, weil er zum Beispiel bewusstlos ist, der ist darauf angewiesen, dass andere Menschen in der Nähe sind, die einen Rettungswagen rufen. So ein Notruf wird in einigen Jahren automatisch passieren. Denn heute hat das EU-Parlament beschlossen, dass ab April 2018 alle neuen Autos mit dem Notrufsystem eCall ausgestattet sein müssen. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt von meiner Kollegin Dorothee Klee.
eCall steht für Emergency Call, das bedeutet Notfallanruf. Wenn ein Auto mit einem eCall-System einen schweren Unfall hat, dann setzt es automatisch einen Notruf ab. So soll Unfallopfern schneller geholfen werden, auch in entlegenen Gegenden, wo niemand den Unfall beobachtet hat. So sollen künftig in Europa jedes Jahr 2500 Menschen weniger bei Verkehrsunfällen sterben. Der Notruf geht bei der nächstgelegenen Notrufzentrale ein, die man in ganz Europa unter der Telefonnummer 112 erreicht. Übermittelt wird der genaue Standort des Autos, der per Satellitenortung festgestellt wird, wie bei einem Navigationsgerät. Außerdem erfährt die Notrufzentrale, wann genau der Unfall passiert ist, wie viele Menschen im Auto waren, was für ein Fahrzeug beteiligt ist und in welche Richtung es unterwegs war. Das ist besonders bei Unfällen auf Autobahnen wichtig, damit die Retter auf der richtigen Seite zum Unfallort fahren. Gleichzeitig wird über das Handynetz eine Sprachverbindung zum Auto aufgebaut. So können die Mitarbeiter der Notrufzentrale direkt herausfinden, ob der Fahrer ansprechbar ist und nachfragen, wie viele Menschen verletzt sind und ob ein Rettungswagen benötigt wird. Antwortet niemand, dann wird auf jeden Fall Hilfe zum Unfallort geschickt. Bei leichten Unfällen, wie zum Beispiel einer Schramme beim Einparken, wird kein Notruf ausgelöst. Auch per Hand kann ein Notruf ausgelöst werden. Das kann hilfreich sein, wenn man zwar keinen Unfall hat, aber starke gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Kritiker des eCall-Systems hatten befürchtet, es werde ständig aufgezeichnet, wo sich ein Auto befindet. Wie viel und wie schnell jemand mit seinem Auto unterwegs ist, könnte zum Beispiel für Versicherungen interessant sein. Politiker des EU-Parlaments sagen jedoch, eCall sei ein schlafendes System, das nur im Falle eines Unfalls Daten weitergebe. Daten, die nicht gebraucht werden, sollen ständig gelöscht werden.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über fairen Handel. Lesen Sie die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage richtig, R, und welche falsch, F, ist. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Was bedeutet eigentlich Fairtrade?
Habt ihr schon mal ein Fairtrade-Siegel auf einem Produkt im Supermarkt entdeckt? Das ist Englisch und bedeutet übersetzt fairer Handel. Von solchen fair gehandelten Produkten gibt es immer mehr und sie werden auch zunehmend gekauft, obwohl sie meist teurer als die Konkurrenzwaren nebenan im Regal sind. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit solchen Produkten erstmals auf eine Marke von über 1 Milliarde Euro. Produkte wie Fairtrade Kaffee, Fairtrade Jeans oder fair gehandelte Blumensträuße. Denn Fairtrade gibt es nicht nur bei Lebensmitteln. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn der Kaffee aus fairem Handel stammt? Das erklärt euch meine Kollegin Anne-Rose Heck.
Egal auf welchem Kontinent oder in welchem Land. Menschen wollen mit ihrer Arbeit mindestens so viel verdienen, dass sie davon leben können. Wenn zum Beispiel ein Kaffeebauer im südamerikanischen Bolivien seine Familie trotz harter körperlicher Arbeit nicht ernähren kann, weil das Geld einfach nicht reicht, dann liegt das zum Teil auch am weltweiten Handel. Denn von den 10 Euro, die ein normales Kilo Kaffee in Deutschland im Supermarkt teilweise kostet, kommt bei dem Kaffeebauer kaum Geld an. Und genau darum kümmert sich Fairtrade, denn dabei geht es genau um Produzenten in ärmeren Ländern der Welt. Dass etwas fair gehandelt ist, bedeutet unter anderem, dass dem Produzenten ein Mindestpreis garantiert wird. Das heißt, dass der Kaffeebauer dann dieses Geld in jedem Fall bekommt. Auch wenn der Preis auf dem Weltmarkt für den Kaffee sich ständig verändert und auch mal ganz billig ist, weil es gerade zum Beispiel wegen einer guten Saison viel Kaffee gibt. Auch die Angestellten auf der Kaffeeplantage bekommen eine angemessene Bezahlung. Außerdem sind im fairen Handel etwa ausbeuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten. Fairer Handel trägt also dazu bei, dass die Produzenten solcher Produkte von ihrer Arbeit angemessen leben können. Verbraucher erkennen an verschiedenen Siegeln auf den Produkten, dass diese fair gehandelt sind. Zum ersten Mal hat der faire Handel die 1 Milliarde Umsatz in Deutschland geknackt. Dabei macht alleine Kaffee fast die Hälfte davon aus. Daneben sind vor allem fair gehandelte Blumen und Bananen beliebt. Was erstmal nach viel Geld klingt, ist eigentlich gar nicht so berauschend. Denn im Schnitt gibt jeder Deutsche nur 13 Euro pro Jahr für Fairtrade-Produkte aus. Das ist im Vergleich zu anderen EU-Ländern recht wenig. Spitzenreiter sind die Schweizer mit 57 Euro pro Person. Und selbst beim Kaffee sind nur 3 Tassen Kaffee von 100, die in Deutschland geschlürft werden, auch von fair gehandelten Bohnen.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Habt ihr schon mal ein Fairtrade-Siegel auf einem Produkt im Supermarkt entdeckt? Das ist Englisch und bedeutet übersetzt fairer Handel. Von solchen fair gehandelten Produkten gibt es immer mehr und sie werden auch zunehmend gekauft, obwohl sie meist teurer als die Konkurrenzwaren nebenan im Regal sind. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit solchen Produkten erstmals auf eine Marke von über 1 Milliarde Euro. Produkte wie Fairtrade Kaffee, Fairtrade Jeans oder fair gehandelte Blumensträuße. Denn Fairtrade gibt es nicht nur bei Lebensmitteln. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn der Kaffee aus fairem Handel stammt? Das erklärt euch meine Kollegin Anne-Rose Heck.
Egal auf welchem Kontinent oder in welchem Land. Menschen wollen mit ihrer Arbeit mindestens so viel verdienen, dass sie davon leben können. Wenn zum Beispiel ein Kaffeebauer im südamerikanischen Bolivien seine Familie trotz harter körperlicher Arbeit nicht ernähren kann, weil das Geld einfach nicht reicht, dann liegt das zum Teil auch am weltweiten Handel. Denn von den 10 Euro, die ein normales Kilo Kaffee in Deutschland im Supermarkt teilweise kostet, kommt bei dem Kaffeebauer kaum Geld an. Und genau darum kümmert sich Fairtrade, denn dabei geht es genau um Produzenten in ärmeren Ländern der Welt. Dass etwas fair gehandelt ist, bedeutet unter anderem, dass dem Produzenten ein Mindestpreis garantiert wird. Das heißt, dass der Kaffeebauer dann dieses Geld in jedem Fall bekommt. Auch wenn der Preis auf dem Weltmarkt für den Kaffee sich ständig verändert und auch mal ganz billig ist, weil es gerade zum Beispiel wegen einer guten Saison viel Kaffee gibt. Auch die Angestellten auf der Kaffeeplantage bekommen eine angemessene Bezahlung. Außerdem sind im fairen Handel etwa ausbeuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten. Fairer Handel trägt also dazu bei, dass die Produzenten solcher Produkte von ihrer Arbeit angemessen leben können. Verbraucher erkennen an verschiedenen Siegeln auf den Produkten, dass diese fair gehandelt sind. Zum ersten Mal hat der faire Handel die 1 Milliarde Umsatz in Deutschland geknackt. Dabei macht alleine Kaffee fast die Hälfte davon aus. Daneben sind vor allem fair gehandelte Blumen und Bananen beliebt. Was erstmal nach viel Geld klingt, ist eigentlich gar nicht so berauschend. Denn im Schnitt gibt jeder Deutsche nur 13 Euro pro Jahr für Fairtrade-Produkte aus. Das ist im Vergleich zu anderen EU-Ländern recht wenig. Spitzenreiter sind die Schweizer mit 57 Euro pro Person. Und selbst beim Kaffee sind nur 3 Tassen Kaffee von 100, die in Deutschland geschlürft werden, auch von fair gehandelten Bohnen.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören einen Radiobeitrag über das Thema Essgewohnheiten bei Kindern. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie kurz die Fragen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Fehlende Abwechslung beim Essen.
Montag Spaghetti, Dienstag Spaghetti und am liebsten auch den Rest der Woche. Viele Menschen haben ja ein Lieblingsgericht. Aber ihr kennt doch bestimmt auch Mitschülerinnen oder Mitschüler, die sich wirklich nur von einem Gericht zu ernähren scheinen. Zum Beispiel von Nudeln mit Ketchup. Wieso es schlecht ist, wenn man immer nur das Gleiche isst, das erklärt euch meine Kollegin Anne-Rose Heck.
Kenne ich nicht, mag ich nicht, esse ich nicht. Wenn es nur nach den Wünschen von vielen Kindern ginge, dann würde der Speiseplan wohl recht eintönig aussehen. Doch ab wann wird wählerisches Essen zu einem echten Problem? Lehnen Kinder Abwechslung beim Essen stark ab, kann das ernste Folgen haben. Das ist das Ergebnis einer Studie von einer amerikanischen Universität in Zusammenarbeit mit Kinderärzten. Sie haben sich genau angeschaut, was fast 1000 Kinder im Vorschulalter essen. Typisches wie: Ich mag keinen Spinat oder Kohl, wurde als normal bewertet. Bei fast jedem fünften Kind haben sie aber festgestellt, dass es mäßig betroffen ist. Das heißt, die Kinder aßen wirklich nur ihre ausgewählten Gerichte. Und bei 3% war die Störung sehr stark und ein ernstes Problem. Naheliegend ist, dass das zu körperlichen Folgen wie Unterernährung und Mangelerscheinungen führen kann, weil dem Körper wichtige Dinge wie Vitamine fehlen. Dann wird auch das Wachstum dieser Kinder eingeschränkt. Gemeinsame Mahlzeiten mit anderen sind bei ihnen kaum möglich, weil sie fast alles Essen ablehnen. Da ist nicht nur Streit am Esstisch vorprogrammiert. Vor allem hat die Studie festgestellt, je ausgeprägter das wählerische Essen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer geistigen Erkrankung. Bei besonders wählerischen Kindern wurden doppelt so häufig Angststörungen und Depressionen festgestellt, also eine dauerhafte tiefe Niedergeschlagenheit. Allerdings gäbe es auch Gründe dafür, warum Kinder besonders wählerisch sind. Manche reagieren besonders empfindlich auf Geruch, Geschmack und darauf, ob Essen zum Beispiel weich oder knackig ist. Andere haben schlechte Erfahrungen mit Essen gemacht. Sie wurden von einem Essen vielleicht mal krank. Deshalb wehren sie sich, wenn sie unbekannte Speisen essen sollen. Die Kinderärzte der Studie raten, dass Eltern schon sehr früh mit den Kindern verschiedene Zutaten durchprobieren sollen. Natürlich nie mit Zwang. Aber oft schmeckt einem irgendwann etwas besonders gut, was man anfangs gar nicht mochte. Wie Oliven. Außerdem könnte es gerade bei der natürlichen Neugier von Kindern auch spannend sein, neue Sachen auszuprobieren. Fest steht, wer abwechslungsreich isst, lebt gesünder und beugt etwa auch Allergien vor.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Montag Spaghetti, Dienstag Spaghetti und am liebsten auch den Rest der Woche. Viele Menschen haben ja ein Lieblingsgericht. Aber ihr kennt doch bestimmt auch Mitschülerinnen oder Mitschüler, die sich wirklich nur von einem Gericht zu ernähren scheinen. Zum Beispiel von Nudeln mit Ketchup. Wieso es schlecht ist, wenn man immer nur das Gleiche isst, das erklärt euch meine Kollegin Anne-Rose Heck.
Kenne ich nicht, mag ich nicht, esse ich nicht. Wenn es nur nach den Wünschen von vielen Kindern ginge, dann würde der Speiseplan wohl recht eintönig aussehen. Doch ab wann wird wählerisches Essen zu einem echten Problem? Lehnen Kinder Abwechslung beim Essen stark ab, kann das ernste Folgen haben. Das ist das Ergebnis einer Studie von einer amerikanischen Universität in Zusammenarbeit mit Kinderärzten. Sie haben sich genau angeschaut, was fast 1000 Kinder im Vorschulalter essen. Typisches wie »Ich mag keinen Spinat oder Kohl« wurde als normal bewertet. Bei fast jedem 5. Kind haben sie aber festgestellt, dass es mäßig betroffen ist. Das heißt, die Kinder aßen wirklich nur ihre ausgewählten Gerichte. Und bei 3% war die Störung sehr stark und ein ernstes Problem. Naheliegend ist, dass das zu körperlichen Folgen wie Unterernährung und Mangelerscheinungen führen kann, weil dem Körper wichtige Dinge wie Vitamine fehlen. Dann wird auch das Wachstum dieser Kinder eingeschränkt. Gemeinsame Mahlzeiten mit anderen sind bei ihnen kaum möglich, weil sie fast alles Essen ablehnen. Da ist nicht nur Streit am Esstisch vorprogrammiert. Vor allem hat die Studie festgestellt, je ausgeprägter das wählerische Essen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer geistigen Erkrankung. Bei besonders wählerischen Kindern wurden doppelt so häufig Angststörungen und Depressionen festgestellt, also eine dauerhafte, tiefe Niedergeschlagenheit. Allerdings gäbe es auch Gründe dafür, warum Kinder besonders wählerisch sind. Manche reagieren besonders empfindlich auf Geruch, Geschmack und darauf, ob Essen zum Beispiel weich oder knackig ist. Andere haben schlechte Erfahrungen mit Essen gemacht, sie wurden von einem Essen vielleicht mal krank. Deshalb wehren sie sich, wenn sie unbekannte Speisen essen sollen. Die Kinderärzte der Studie raten, dass Eltern schon sehr früh mit den Kindern verschiedene Zutaten durchprobieren sollen. Natürlich nie mit Zwang. Aber oft schmeckt einem irgendwann etwas besonders gut, was man anfangs gar nicht mochte, wie Oliven. Außerdem könnte es gerade bei der natürlichen Neugier von Kindern auch spannend sein, neue Sachen auszuprobieren. Fest steht, wer abwechslungsreich isst, lebt gesünder und beugt etwa auch Allergien vor.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.